Der wichtigste Risikofaktor für eine Dissektion ist tatsächlich die arterielle Hypertonie, die Hochdruckerkrankung. Aber auch das Rauchen begünstigt Dissektionen. Frauen sind eigentlich nicht häufiger betroffen. Männer sind ungefähr dreimal so oft betroffen wie Frauen, wenn es um die degenerative Erkrankung geht, die eben zur Aortendissektion führen.
Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Ein sportlicher Mann Anfang 60 klagt plötzlich über heftige Kopfschmerzen. In der Klinik die Diagnose Schlaganfall, weil sich seine Halsschlagader aufgespalten hat und ein Teil der Gefäßwand den Blutfluss zum Gehirn blockiert. Eine lebenslustige Frau Anfang 50 bricht nach dem Einkaufen mit ihren Taschen in der Wohnung zusammen. Es folgt eine Notoperation, weil sich die Gefäßwand der Körperaorta aufgespalten hat. Zwei dramatische Beispiele aus meinem Umfeld aus jüngster Zeit. Wieso kommt es zu solchen dramatischen Gefäßwandrissen? Medizinisch spricht man von Aortendissektionen oder gelegentlich auch von Wühlblutungen. Wie kann man sie schützen? Das möchte ich jetzt von der Gefäßspezialistin Professor Sigrid Nicol erfahren. Hallo Frau Professor Nicol, ich freue mich sehr, Sie als Gesprächspartnerin zu haben.
Ja, sehr gerne, Frau Ney.
Frau Professor Nicol ist Chefärztin Klinische und Interventionelle Angiologie an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Nicol, was genau passiert denn eigentlich bei einer solchen Gefäßdissektion oder warum spricht man auch von Wühlblutungen?
Letztlich handelt es sich um einen Einriss nicht aller Schichten der Gefäße, sonst hätten wir ja eine Perforation, also ein Loch im Gefäß, das nach außen blutet, sondern es ist nur ein Einriss von ein oder zwei Schichten in der Gefäßwand und dadurch kommt es eben zu einer Einblutung in die Gefäßwand und dadurch letztendlich auch zu einer Aufspaltung der verschiedenen Schichten des jeweiligen Gefäßes. Mhm. Das Gefäß besteht aus einer Endothelschicht, also innen drin so einer Auskleidung der Arterien, dann kommt die Intima, die besteht aus Muskeln, dann gibt es elastische Fasern, dann gibt es die Media, dann gibt es außen noch die Adventitia, also verschiedene Schichten und wenn diese aufgespalten werden, dann sprechen wir von einer Dissektion.
Also diese Einblutung geht dann in die Gefäßwand, das Gefäß klappt auf, wenn ich mir das so bildlich vorstelle und dann kann es ja tatsächlich zu lebensbedrohlichen Situationen kommen, eben weil dann der Blutfluss auch blockiert ist.
Genau, es kann zu zwei Komplikationen kommen. Das eine ist, dass es dann nicht nur zu einer Einblutung in die Innenschicht der Arterie oder der Hauptschlagader der Aorta kommen kann, sondern eben dadurch auch bedingt zu einer Perforation mit Blutung nach außen. Da kann es in den Brustkorb oder im Bauch oder woanders hin bluten. Oder eben, dass es durch diese Aufspaltung der Gefäße, dass dadurch das wahre Lumen, wir sprechen von dem eigentlichen durchströmten Lumen, also Innenfläche der Arterie, dass es dadurch eben zu einer Minderversorgung von Organen oder auch der Beine oder auch des Kopfes kommen kann.
Mhm. Jetzt kennt man unter diesen lebensbedrohlichen Blutungen ja auch oft das Aortenaneurysma. Was ist denn da der Unterschied zwischen einem Aortenaneurysma und einer Aortendissektion?
Bei einer Dissektion kommt es ja zu einer Einblutung in die Wand und dadurch Aufspaltung der Wand. Bei einem Aortenaneurysma, beim sogenannten Aneurysma verum, ist es so, dass alle Schichten letztendlich von der Ausweitung betroffen sind. Also das Gefäß insgesamt ist erheblich erweitert, aber die Wand als solche ist intakt, also zunächst zumindest. Mhm. Wenn dann natürlich das Aneurysma weiter fortschreitet und die Wand dadurch immer dünner wird, kann sie irgendwann auch reißen und dann kann es eben auch zu einer Ruptur, wie wir sagen, kommen, einem Platzen kommen und einbluten in das umliegende Gewebe.
Mhm. Was ist denn häufiger oder gefährlicher von diesen beiden Gefäßschäden?
Häufiger ist ganz klar das Aneurysma. Das sehen wir wesentlich häufiger, ich würde sagen fast 10-mal so häufig wie Dissektionen. Letztendlich kann das in allen Gefäßen passieren, aber es gibt natürlich bestimmte Gefäße, die besonders gerne davon betroffen sind. Und das ist die Hauptschlagader, die Aorta. Das sind aber auch die Arterien, die die Bauchorgane versorgen. Und das ist sehr gerne auch die Kniearterie und die Beckenarterien. Mhm. Bei der Dissektion, die wesentlich weniger häufig vorkommt, ist es so, dass wenn es lokal nur an einer kurzen Strecke passiert, nicht unbedingt das viel ausmachen muss. Man muss es dann beobachten. Häufig therapiert man dann auch nicht, sondern beobachtet dann erstmal, solange keine dieser vorbeschriebenen Komplikationen mit verminderter Durchblutung eines Organs oder eines Beins oder eben auch einer Perforation mit Blutung nach außen stattgefunden hat. Früher hat man immer gemeint, die Dissektion, ja, das ist in meisten Fällen eine gutartige Erkrankung. Wir wissen aber heute, dass es das meistens nicht ist, dass es oft noch später zu weiteren Komplikationen kommt, gerade in der Hauptschlagader, und wir deswegen sehr genau auf diese Patienten aufpassen müssen und auch eventuell entscheiden müssen, sie früh zu therapieren.
Also es kann durchaus auch schon mal dann tödlich enden, wenn das zu Komplikationen kommt oder zu spät entdeckt wird.
Genau, also wenn es diese Komplikationen können dann auch sehr plötzlich auftreten. Zum Beispiel kann der Einriss im Gefäß sich weiter fortsetzen, ne? Weiter in die Beine oder in die Bauchorganarterien fortsetzen oder in den Kopf. Ne? Diese Dissektionen der Halsschlagader, viele von diesen Dissektionen kommen von einer Dissektion der Aorta, der Hauptschlagader im Aortenbogen, und es setzt sich dann fort in die Halsarterien. Und das kann sehr plötzlich passieren und deswegen können diese Komplikationen eben auch sehr plötzlich auftreten und eben entweder tödlich enden oder auch den Patienten ja, behindern, ne, in der Zukunft, durch, also eine Behinderung verursachen.
Mhm. Unsere Aorta ist ja jetzt gerade auch zum eigenständigen eigenen Organ erklärt worden. Ist das denn das Gefäß, in dem es im Körper am häufigsten zu dieser Dissektion kommt, oder sind da andere Gefäße genauso oft betroffen oder erst dann im zweiten Schritt, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Ja, aus der Erfahrung kann ich sagen, dass die Aorta am häufigsten betroffen ist. Das natürlich auch am dramatischsten ist, außer natürlich, wenn durch eine Halsarterie zum Schlaganfall kommt. Das ist aber nicht so häufig wie der Einriss in die Aorta.
Wenn man sich natürlich fragt, wie kommt es überhaupt zu dieser Aortendissektion? Gibt es da ganz spezifische Ursachen oder Auslöser, dass das Gefäß aufspalten kann?
Es gibt erworbene Ursachen. Das hat viel mit Risikofaktoren zu tun. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch angeborene Ursachen. Die angeborenen sind in der Regel Bindegewebsschwächen, die dazu führen, dass vor allem die Aortenwand schwach ist, dass sie eben mehr zu diesem Aufspalt, zum Dissezieren neigt. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber, und das ist deutlich häufiger, die Degeneration. Die Degeneration durch die üblichen Risikofaktoren, die auch sonst Gefäßerkrankungen machen. Aber der wichtigste Risikofaktor für eine Dissektion ist tatsächlich die arterielle Hypertonie, die Hochdruckerkrankung. Aber auch das Rauchen begünstigt Dissektionen, sodass gerade diese Kombination für die Patienten sehr ungünstig ist.
Mhm. Also da gibt es dann durchaus ganz spezielle Risikokonstellationen. Einmal dass das Gefäß sowieso schon geschwächt ist.
Gerade die auch mit hohem Blutdruck mitzutun hat, aber auch mit dem Stoffwechsel insgesamt. Wir wissen, dass gerade Frauen in der Schwangerschaft, junge Frauen, auch vermehrt eben zu Dissektionen neigen. Also da gibt es offenbar etwas, was im Stoffwechsel passiert, was das begünstigt, aber eben auch unter Umständen eben auch hoher Blutdruck bei der Geburt oder eben schwangerschaftsbedingt. Da gibt es ja auch Krankheiten, wie zum Beispiel die Präeklampsie, die mit Hochdruckerkrankung verbunden ist. Ja.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sind denn generell Frauen häufiger betroffen? Oder kann man sagen,
Nein.
Eher jüngere oder ältere Menschen?
Nein, also Frauen sind eigentlich nicht häufiger betroffen. Männer sind ungefähr dreimal so oft betroffen wie Frauen, wenn es um die degenerative Erkrankung geht, die eben zur Aortendissektion führen. Und also generell ist das mehr eine Aortenerkrankung, so wie auch das Aortenaneurysma auch.
Mhm. Ja. Und gibt es da nochmal spezielle Auslöser?
Genau, zum Beispiel eine Hochdruckkrise. Wir sprechen ja auch von krisenhaften Blutdruckanstiegen, wenn jemand eine Hochdruckerkrankung hat. Und da kann es eben sein, dass eben zwischendurch plötzlich der Blutdruck mal 200 ist. Und das ist natürlich beim Patienten, der schon so eine Degeneration der Aortenwand hat, unter Umständen dann fatal, weil es dann eben dadurch zur Dissektion kommen kann.
Wenn man jetzt fragen würde, wie kann man sich schützen? Im Grunde genommen ist es ja das, was man landläufig sagt, um Gefäße zu schützen, oder?
Ja, aber besonders hier wieder die wirklich strenge Einstellung der Hochdruckerkrankung, ideal mit einem oberen Wert, also systolischen Wert unter 130. Das ist auch die Leitlinienempfehlung für die Aneurysmen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich Rauchen aufhören. Was die genetischen Ursachen angeht, da kann man natürlich selbst nicht viel beeinflussen, außer dass man eben die herkömmlichen Risikofaktoren auch natürlich entsprechend behandelt, falls sie zusätzlich vorliegen. Aber das sind teilweise auch junge Patienten, die die üblichen Gefäßrisikofaktoren gar nicht haben.
Mhm. Kündigt sich denn in irgendeiner Form die Aortendissektion an? Also gibt es irgendwelche Warnsignale?
Also leider ist es so, dass die Aortendissektion gerade typischerweise plötzlich stattfindet, aus heiterem Himmel. Und das klassische Symptom ist, dass der Patient oder die Patientin plötzlich unter einem sogenannten Vernichtungsschmerz, also wir bezeichnen es tatsächlich als Vernichtungsschmerz, leidet. Und da muss man immer hellhörig werden, dass es sich um eine Dissektion handelt. Und es ist gerade ohne Vorzeichen aus heiterem Himmel. Es gibt übrigens auch viele Dissektionen, die gar keine Beschwerden machen, die Zufallsbefunde sind und wo ja auch keine Komplikationen in dem Moment dann stattfinden. Aber eine Aortendissektion ist typischerweise mit einem plötzlichen Vernichtungsschmerz verbunden.
Und wenn dann ein solcher Notfall eintritt, was ist dann zu tun?
Sofort in eine Notaufnahme, am besten eben ein Krankenhaus, was ein Hochleistungskrankenhaus ist, was idealerweise eine Gefäßchirurgie, Angiologie, Herzchirurgie, Kardiologie auch hat. Denn es gibt natürlich immer Differentialdiagnosen, an die man denken muss, wenn man plötzlichen Schmerz hat. Und häufig ist das ja ein Schmerz im Brustkorb. Und da muss man auch an andere Krankheiten denken, vor allem natürlich auch an einen Herzinfarkt. Und dieses Einreißen in die Hauptschlagader kann ja an verschiedenen Stellen sein. Und je nachdem versorgt das ein Herzchirurg oder ein Gefäßchirurg oder Angiologe oder Kardiologe. Also ist es wichtig, dass das ein Zentrum ist, in dem es eben diese Disziplinen gibt und Erfahrung mit dem Krankheitsbild. Und das ist üblicherweise bei Hochleistungskrankenhäusern, die diese Fachgebiete vorhalten, auch gegeben.
Jetzt hört sich das fast schon ein bisschen kompliziert an, weil ja dieser Riss an ganz verschiedenen Stellen auftreten kann, also ein bisschen Suche damit verbunden ist. Wie schwierig ist es denn, eine Dissektion in der Klinik festzustellen? Wo bestehen vielleicht Schwierigkeiten?
Eigentlich ist es gar nicht schwierig, weil man sofort in solchen Fällen dann ein CT macht. Mhm. Und das CT braucht nur wenige Minuten und man weiß sofort, wo das Problem ist und wie man es behandeln muss. Das ist tatsächlich die Erstmaßnahme. Es sei denn, dass es ein langsamer Beginn der Beschwerden ist und eher eben Richtung Herzinfarkt, da würde man noch ein EKG vielleicht schreiben. Aber das CT ist natürlich ein Muss bei diesem plötzlichen Schmerzbeginn.
Mhm. Und wenn man dann diese Stellen festgestellt hat, lassen sich die Gefäße ohne weiteres reparieren? Und wenn ja, wie?
Das hängt ganz davon ab, wo der Riss ist, wo er beginnt. Das Typische ist bei der Hauptschlagader, dass man das, wie wir sagen, Entry zumacht, also da, wo das Blut in die Aortenwand hineinfließt. Manchmal reicht das schon. Also in vielen Fällen reicht es schon, einfach dieses Loch in der Wand, wo es in die Wand reinfließt, zuzumachen. Entweder mit einer Operation, das ist meistens der Fall, wenn es um den Teil der Aorta geht, die aus dem Herzen herauskommt, die Aorta ascendens. Oder die ganz typische Stelle, die andere typische Stelle ist etwas unterhalb der Armarterie links. Und dort würde man eine Prothese einsetzen, um dieses Loch zuzumachen. Über die Leiste ist ein Eingriff, der auch nicht sehr lange dauert. Und auch hier das Prinzip, dass man erst einmal das Loch zumacht, durch das das Blut in die Aorta hineinfließt. Meistens reicht das, dass damit schon das Problem behoben ist. In einigen Fällen ist es aber so, dass weiter unten noch weitere Verbindungen zwischen dem sogenannten wahren und dem falschen Lumen bestehen, sodass man da eventuell noch im zweiten Schritt auch diese Verbindungen noch verschließen muss, je nachdem, wie sich das Aneurysma entwickelt. Aber in vielen Fällen reicht es einfach, das Eintrittsloch zuzumachen. Dann gibt es andere Dissektionen, die eben ohne Symptome sind und nur lokal sind. Das sieht man immer wieder mal, auch in der Aorta unterhalb der Nierenarterien oder eben Halsarterien oder Koronararterien, die man konservativ behandelt, wo man nur Blättchenhemmer gibt, vielleicht auch noch Statine gibt, aber wo man nicht unbedingt Stents oder Stent-Grafts implantieren muss.
Mhm. Und wenn man dann solch eine Aortendissektion gut überstanden hat, was ist denn in der Nachsorge noch wichtig zu beachten, damit so etwas nicht noch einmal auftritt?
Grundsätzlich handelt es sich ja in den meisten Fällen um eine degenerative Erkrankung und solche Erkrankungen sind typischerweise progredient, schreiten immer weiter fort. Deswegen muss man natürlich auch in der Nachsorge die Risikofaktoren maximal in den Griff kriegen, das heißt nicht rauchen und den Blutdruck weiter auf unter 130 systolisch absenken.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Gefäßdissektion, Frau Professor Nicol.
Ja, sehr gerne.
Was können wir als Impuls mitnehmen aus dem Gespräch? Warum bei manchen Menschen die Aorta-Innenwände einreißen, das ist zum Teil noch nicht abschließend geklärt. Die Dunkelziffer unentdeckter Fälle ist vermutlich sogar höher als bisher angenommen. Doch auch hier spielen neben den Bindegewebserkrankungen, die die Gefäßwände schwach werden lassen, vor allem wieder die bekannten kardialen Risikofaktoren eine wichtige Rolle. Und dazu gehört zum Beispiel ein nicht oder ein unzureichend behandelter Bluthochdruck, das Rauchen und der Stress. Tja, und nicht umsonst appellieren Kardiologen und auch die Deutsche Herzstiftung deshalb immer wieder, auf diese Lebensstilfaktoren zu achten. Deshalb sage auch ich, achten Sie auf sich. Reagieren Sie rechtzeitig, wenn ein ungewöhnlich oder unerklärlich starker Schmerz auftritt. Und dann kommen Sie bitte gesund durch die nächsten Wochen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.